Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Willkommen beim Casual Friday. Ich bin Max Oppel. Wir schauen uns den heißen Kulturstoff dieser Woche nochmal an in lockerer Runde. Unter anderem hat sich ja Adidas mit einem Markenschutz-Move gegen Black Lives Matter einen richtigen Image-Schaden eingehandelt. Schließlich ist Adidas die Marke der Anfänge des Black Hip-Hop schlechthin. Run DMC, My Adidas, enger verknüpft also mit schwarzer Musikkultur, kann eine Modemarke kaum sein. Doch dann kam erst der Einspruch der Firma gegen das Black Lives Matter Logo, weil da auch drei Streifen eben zu sehen sind, auf T-Shirts und Hoodies zum Beispiel. Und dann der Rückzug vom Einspruch. Das ist ein Thema für unsere Casual Friday Runde hier im Kompressor. Und dazu begrüße ich Karen Miesenberger, die häufig für uns Social Media Trends und Netzdebatten analysiert. Und Mohammed Amjahid, Kolumnist bei der Taz und Buchautor, Schwerpunkt Rassismus. Schön, dass ihr beide da seid.
Hallo.
Hi.
Ja, Karen und Mo, ich sage jetzt einfach mal Mo statt Mohammed, das ist kürzer und einfacher. In den 80ern und frühen 90ern, da war es auf dem Schulhof wirklich eine Glaubensfrage, wer da mit Adidas oder mit Nike oder mit anderen Marken rumgelaufen ist. Und der Musikgeschmack war da auch mit der wichtigste Faktor. Also Hip-Hopper sind da doch meistens mit den drei Streifen rumgelaufen. Ihr seid nun deutlich jünger. Könnt ihr überhaupt mit dieser Streetwear-Debatte irgendwas anfangen?
Ja. Also ich kann auf jeden Fall was damit anfangen, weil das ja auch nicht nur in den 80ern und 90ern so ein Thema war, sondern auch heute. Es ist immer noch irgendwie so, dass Streetwear, ich finde so spätestens auch ab dem Zeitpunkt, wo Virgil Abloh bei Louis Vuitton Designer war, auch ein großes Thema ist, also was auch irgendwie die Verknüpfung von Rap und Mode betrifft. Also hat natürlich Adidas auf jeden Fall sehr stark geprägt, aber wirkt bis heute fort.
Und sind längst natürlich andere Marken auch nachgezogen, völlig klar. Aber Adidas bleibt schon so ein bisschen so die Initialzündung. Wie geht's Timo?
Also ich bin aufgewachsen in Marokko als Jugendlicher und wir hatten gar kein Adidas damals in den 90er, 2000er. Deswegen habe ich so diese distanzierte Betrachtungsposition so ein bisschen dazu. Habe aber natürlich über MTV und so weiter und so fort die ganze Musikkultur mitbekommen, die natürlich mit diesen Marken verknüpft worden ist. Und es war natürlich immer ein Thema, wer welche Hip-Hop-KünstlerInnen hört. Dass diese Marken natürlich versuchen, sich zu etablieren als Social Change Akteure, finde ich eigentlich aus anthropologischer Sicht total interessant. Und Adidas ist jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass es wirklich nach hinten losgehen kann und dass die Intention dabei eigentlich keine gute ist.
Das müssen wir genau auseinandernehmen. Vielleicht, damit wir die Hörer da nochmal mitnehmen, wie der Fall genau gelagert war. Der ist ja auch deswegen so spannend, weil Adidas offenbart hat, wie wenig der Konzern offenbar die eigene Markengeschichte im Blick hat. Also wir haben hier im Kompressor mit Mirko Derbmann von der Werbeagentur Scholz & Friends gesprochen und der hat uns das Problem ziemlich gut erklärt.
Also ich glaube, die Sache ist für Adidas tatsächlich eine sehr heikle Geschichte und das ist ihnen bestimmt sehr unangenehm, dass jetzt sozusagen diese Situation entstanden ist. Also zum einen haben sie halt auf der einen Seite die Markenanwälte, der Schutz der Marke ist deren Beruf, also die müssen Einfluss auf sie halten. Auf der anderen Seite Black Lives Matter, also Adidas wäre nicht die Firma, die sie heute ist, wenn nicht in den 80ern Run DMC diese Schuhe hochgehalten hätten und My Adidas gesungen hätten. Die mit der Hip-Hop-Szene und der schwarzen urbanen Szene in den USA ist der Aufstieg von Adidas zur Street-Style-Marke so verbunden wie mit nichts anderem. Mhm. Und das ist natürlich, bis heute wirkt das nach. Und das heißt, es sind Gruppen, mit denen Adidas untrennbar verknüpft ist, ökonomisch, aber auch geschichtlich. Also das ist einfach nicht mehr zu trennen. Und da ist es jetzt natürlich eine Schwierigkeit zu sagen, man geht gegen diese Markeneintragung vor, was in sich plausibel sein kann, weil auf der anderen Seite eben natürlich auch das als Entsolidarisierung gesehen wird, wie jeder Konflikt als nicht solidarisch gesehen wird. Und das ist für Adidas eine ganz heikle Geschichte. Und deswegen, glaube ich, haben sie das jetzt zurückgezogen, weil sie sagen, die Gefahren des Reputationsverlustes hier in dieser Zielgruppe, die so eng mit ihnen verbunden ist, ist viel, viel größer, dass der Reputationsverlust durch einen solchen Rechtsstreit erfolgt, als dass der Reputationsverlust durch ein paar schlecht verarbeitete T-Shirts oder ein paar Fernsehbilder, die einem nicht so passen.
Also, der Image-Schaden ist natürlich trotzdem da, hat bei Twitter auch viel Spott und Unverständnis gegeben, auch von der Black Community. Aber eure Gedanken dazu.
Also ich finde vor allem wichtig, wenn wir über Adidas sprechen, auch über die Firmengeschichte zu sprechen, weil wenn wir jetzt schauen, was jetzt gerade dieser Werbemensch gesagt hat, die Zusammenarbeit sozusagen von Adidas geht ja lange zurück und man muss auch gucken, was überhaupt passiert ist, bevor es diese Firma Adidas als solche gab. Die hat sich ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 gegründet, aber auch schon vorher haben diese beiden Brüder Rudolf und Adi Dassler, also Adidas kommt ja auch, heißt ja immer noch nach diesem einen Gründer.
Adi Adolf, ne?
Genau. Ja. Und die sind eben beide, also die haben schon vorher Schuhe hergestellt, hießen dann Gebrüder Dassler, glaube ich, hieß die Firma. Und die sind 1933 der NSDAP beide beigetreten und Adi Dassler, nachdem Adidas halt benannt wurde, der beschäftigte Zwangsarbeiter, der produzierte für die Wehrmacht und der hat neben Schuhen dann später auch Waffen produziert und er war Funktionär der Hitlerjugend bis Kriegsende. Hm. Also was auch wichtig ist, also das ist einfach quasi, wenn man jetzt darüber hinaus darüber nachdenkt, dass halt schwarze Menschen während der NS-Zeit auch verfolgt wurden und getötet wurden, dann haben die einfach eine historische Verantwortung, die viel weiter zurückreicht als diese aktuelle Angelegenheit und auch als dieses aktive Outreachen, um sich irgendwie Leute einzukaufen, um die Marke zu stärken, also für aktives Marketing, was sie ja auch tun, wenn sie halt bestimmte Personen als WerbepartnerInnen so nehmen. Mhm. Und ich finde auch wichtig dazu zu sagen, dass auf der Homepage von Adidas, ich habe das vor dieser Sendung nachgeguckt, da gibt's eine Gap, also da findet diese Zeit, die ich gerade eben beschrieben habe, nicht statt. Die kann man dort nicht nachvollziehen in der Firmengeschichte. Und das fand ich bei so einem riesengroßen Konzern ist es ja eigentlich schon, also selbst bei deutschen Konzernen, die sich wirklich oft dagegen sperren, das öffentlich zu machen, da war nicht mal ein Satz dazu. Das fand ich wirklich schockierend. Und das Problem ist also viel größer als diese eine kleine Sache.
Also Mo Anjahid, muss man oder kann man mutmaßen, dass Adidas sich mit seiner Geschichte zu wenig auseinandersetzt und dass dieses, sagen wir mal, sich anbiedern oder verschmelzen mit der Diversity-Gruppe oder Politik, dass das eben mehr Pose und mehr Geschäft ist als Geschichtsverständnis?
Zumindest wie Karin gerade beschrieben hat, von außen betrachtet, kann man schon die Frage stellen, ob sie irgendwas aktiv verheimlichen wollen, was aber bekannt ist. Also ich war mal bei einem Vortrag, wo eine Reihe von deutschen Firmen aufgezählt wurden, wo zwischen 33 und 45 in der Firmengeschichte dann so eine Lücke klafft, von wegen Erinnerungskultur. Aber deine Frage zielt ja auch darauf, wie diese Firmen aus Werbezwecken eigentlich mit dem Thema Diversity und wir machen Bund und Regenbogen und was weiß ich. Und Adidas hat es ja, wie wir gerade gehört haben, auch wegen einfach Profiten und Gewinnen und bestimmte Absatzmärkte ja sehr aktiv dann gemacht und auch Werbekampagnen, wo du kannst du sein und diese ganzen Claims, ich kann sie jetzt nicht auswendig, aber dieser Move tatsächlich jetzt die Anwälte loszuschicken, was für ein Werbedesaster, aber erfrischend auch ehrlich mal zu sehen, wie die denken eigentlich. Und ich rede mit sehr, sehr vielen Menschen auf meinen Veranstaltungen zum Beispiel, vor allen Dingen junge Menschen, und die lassen sich leider schon sehr beeindrucken von Diversity-Werbekampagnen von großen, vor allen Dingen Modemarken. Wo ich immer dafür plädiere, ein bisschen kritischer sich das anzuschauen, weil bei profitorientierten Unternehmen ja immer eigentlich die Fassade zählt. Und jetzt im Fall von Adidas haben wir gesehen, was hinter der Fassade eigentlich steckt.
Mhm. Also klar, wenn man das nochmal mit Beispielen ein bisschen unterfüttert, also Run DMC haben wir gehört, aber auch Pharrell Williams, das war auch ein sehr profitabler Deal für Adidas. Im Fall von Kanye West ist es ja nach hinten losgegangen, weil der sich als Antisemit geoutet hat. Wie sieht ihr diese Beziehung überhaupt, Kapital, Subkultur, Diversity? Also kritischer Umgang, ja, aber ist es überhaupt was man so verknüpfen kann oder wo Firmen sich einen Gefallen tun, wenn sie das tun oder die Sache auch voranbringen können? Oder ist es daneben?
Also ich glaube, ich würde mich Mohammed anschließen, dass es politische Arbeit kann man Firmen nicht überlassen, die haben auch kein politisches Interesse, die haben kapitale Interessen, also die wollen ihr Profit maximieren. Das ist jetzt egal, ob man über Facebook redet, die Demokratie versuchen zu ignorieren, wo es geht, um Daten zu generieren und Geld zu verdienen, oder ob man jetzt über Adidas redet. Ich finde trotzdem natürlich irgendwie auch, also ich muss jetzt auch denken, wir haben jetzt eine Person noch gar nicht genannt, die super bekannt ist und auch mit Adidas voll verknüpft wird, und zwar Missy Elliott. Und ich finde die halt so cool und ich fand die auch schon immer richtig cool, auch so in den 90ern, weil sie halt so ein Frauenbild irgendwie öffentlich gelebt hat, was ich sonst nicht gesehen habe einfach. Und ich verstehe schon, dass irgendwie gerade so Kids dem leicht auf den Leim gehen, aber ich glaube auch, dass das ist halt, weiß ich nicht, so eine Art von ja, das ist halt Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne, ne? Also man macht sich damit ein cooles Image, aber auch wenn man so guckt, was diese Firma eigentlich an sich macht, wie stellen die denn ihre Produkte her, wer stellt diese Produkte her, zu welchen Arbeitsbedingungen werden die hergestellt, was verdienen die Leute? Ich glaube, dann begibt man sich auf so ein Terrain, dass man wirklich fragt, was da die Werte überhaupt sind.
Ist das vielleicht, Entschuldigung, ist das zu viel verlangt von den Künstlern, eben das wirklich bei jedem einzelnen Deal, den sie machen, zu bedenken und zu hinterfragen?
Naja, wer bin ich jetzt irgendwie KünstlerInnen zu sagen, was sie machen sollen, was sie nicht machen sollen? Sie sollen erstmal machen, was sie wollen. Mhm. Nur im politischen Kontext betrachtet, also USA ist der größte Absatzmarkt, deswegen zielen, glaube ich, sehr viele Werbekampagnen auch mit dieser Diversity-Kiste auf den US-Markt. Eine durchkapitalisierte, schon sehr politisierte Gesellschaft, die teilweise wählen gehen mit Konsum gleichsetzt. Also, wenn eine bestimmte Fastfood-Kette queerfeindliche Sachen sagt, dann geht man halt da nicht mehr dieses ungenießbare Essen essen, bis die einknicken und sagen, hier, wir haben ein bisschen Geld an queer Community gespendet und dann ist es wieder erlaubt, dahin zu gehen. Und andersrum, wenn jetzt so eine Modemarke um die Ecke kommt und quasi mit Black Lives Matter oder Diversity oder wirbt, dann gehen Leute aktiv tatsächlich diese Produkte konsumieren aus politischer Perspektive. Und ich finde, das ist kapitalismuskritisch einfach irgendwie nicht genug. Mhm. Nur über diesen Konsum quasi die eigene politische Haltung dann zu zeigen. Vor allen Dingen, wenn dann sowas wie Kanye West passiert und plötzlich hat man diese hässlichen Schuhe an den, also so, hat also, nicht geklappt mit der politischen Positionierung in dem Fall.
Ziehen wir ein kurzes Fazit. Pfui Adidas, habt ihr die Garderobe ausgemistet oder nicht?
Ich finde das irrelevant, ehrlich gesagt. Also ich finde halt, ich wäre so ein bisschen bei dir zu sagen, Konsumentscheidungen können jetzt nicht strukturelle Probleme lösen. Das sind gar nicht Aufgaben von, sind weder Interessen noch Aufgaben dieser Firmen, strukturelle Probleme in der Gesellschaft zu lösen. Deswegen finde ich, ist es eigentlich egal, ob man da jetzt einkauft oder nicht. Das wird jeder Person selbst überlassen.
Und ich habe was von Abibas. Genau.
Das, auch gut.
Das behalte ich.
Schöner Kompromiss.
Genau.
Casual Friday im Kompressor. Wir greifen uns spannende Themen heraus, die uns diese Woche beschäftigt haben. Karin Miesenberger und Mohammed Amjahid und ich, Kompressor-Moderator Max Oppel. Ja, Karin und Mo, Hollywood-Star Gwyneth Paltrow war vor Gericht wegen eines Skiunfalls im Jahr 2016 und hat den Prozess gewonnen.
He has deterred you from enjoying the rest of what was a very expensive vacation.
Well, I lost half a day of skiing.
Also einen halben Skitag hat Paltrow verloren, hat sie im Prozess gesagt. Allgemeine Erheiterung. Die Geschworenen haben dann da entschieden, dass der Kläger, ein heute 76-jähriger Mann, der die alleinige Schuld an dem Vorfall hat, also der Mann hatte eine Hirnverletzung und gebrochene Rippen davon getragen bei diesem Unfall. Jetzt muss er, Gwyneth Paltrow, eine symbolische Entschädigung von einem US-Dollar zahlen, womöglich noch zusätzlich der Anwaltskosten. So, das sind jetzt erstmal die unspektakulären Fakten dieses Prozesses. Warum ist der Fall trotzdem interessant?
Also das sind ja eigentlich Live-Events mittlerweile geworden in den USA. Das gibt es, glaube ich, in anderen Ländern in dieser Intensität meines Wissens nach nicht, dass wirklich live aus dem Gerichtssaal ein Kammerspiel, wir sind ja hier bei Popkultur, jetzt Kammerspiel oder Operette draus gemacht wird. Und ja, ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt und es gibt natürlich viele andere Beispiele, die uns auch alle gepackt haben. Britney Spears versus ihre Vater oder Johnny Depp und Amber Heard, Harvey Weinstein, Klassiker O.J. Simpson.
Das wurde alles gestreamt, ne?
O.J. Simpson damals nicht im Internet, aber die Leute haben das wirklich geguckt wie eine Serie, Binge-Watching. Und manchmal stecken dahinter wichtige, große Themen, wie zum Beispiel bei Amber Heard, wo es ja eine große auch queer-feministische Debatte dazu gab. Und bei Gwyneth Paltrow ist es, glaube ich, einfach Amüsement. Die Leute wollen diese Person einfach sehen, wie sie traurig erzählt, dass sie einen halben Urlaubstag verloren hat. Weiß nicht, wie es euch ging.
Ja, überhaupt, habt ihr viel gestreamt, diesen Prozess? Oder war das überhaupt
unterhaltsam? Ich habe den gar nicht geguckt. Ich habe den auf Social Media verfolgt, aber ich habe ihn nicht direkt gestreamt.
Du hast ihn ich habe Häppchen, um Gottes Willen. Ausgewählte Häppchen, kuratiert mir angeguckt.
Sonst ist auch viel zu langweilig, ne? Also es ist ja Wahnsinn, ne? dieser dröge Gerichtssaal und so weiter. Aber man hat eben diesen Promi dann da zum Anfassen nahe.
Das ist halt eine ganze Bühne. Also das finde ich halt auch so krass. Das ist, glaube ich, auch ein großer Kulturunterschied zwischen den USA und Deutschland, weil in Deutschland Deutschland, ich dachte dann halt so, okay, gab es irgendwie, also erstens so glamorous Stars in Deutschland, ist ja schon rar gesät hierzulande.
Uli Hoeneß.
Til Schweiger.
Da würde ich mir den Prozess angucken, ja, Uli Hoeneß, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so, mir ist dann aber auch so aufgefallen, also es gibt so eine Obsession in den USA irgendwie mit diesen, mit Crime, ja, so wie, also die gibt es in Deutschland ja auch mit so True Crime und sowas und das ist ja im Prinzip True Crime, was dort passiert. Aber ich finde auch krass, diesen einen Dollar, das finde ich ist auch wichtig, dass man darüber jetzt spricht, weil sie hat ja, sie kriegt einen Dollar Schadensersatz gezahlt, richtig?
Plus halt. Sie hat nur auf diese Summe geklagt, ne?
Also genau, sie hat nur auf diese Summe geklagt. Ja, ja. Das heißt ja, sie wusste, also sie hat die ganze Zeit dann jetzt Coverage bekommen, die 8 Tage, die der Prozess ging. Also in der New York Times ein Artikel über ihre Fashion erschienen, auch bei The Cut und so, hier irgendwie Gwyneth Court Fashion und das wurde dann in so eine, bei The Cut haben die das, nee, oder ich habe gesehen, die haben es auf jeden Fall in so eine Reihe gestellt mit dem Outfit von Legally Blonde, also wo es auch mal so um so berühmte Gerichtsfälle ging, in so einem fiktionalen Film. Das ist ja eine sehr günstige PR-Kampagne, wenn es halt nur ein, also wenn sie wusste ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, okay, wenn ich das jetzt nur, wenn es jetzt nur um einen Dollar geht, das ist mir so egal, ich nehme halt einfach diese Bühne weltweit, um halt Werbung für meine Sachen zu machen. Also sie macht ja noch, sie hat ja so einen Online-Shop, der ja sehr abgefahrene Sachen verkauft. Das hat sie ja wohlwissentlich dann gemacht.
Duftkerzen und andere Produkte, die mehr oder weniger berühmt-berüchtigt sind und die wahrscheinlich natürlich jetzt auch wieder eine große Aufmerksamkeit bekommen. Also es ist eindeutig ein PR-Coup, das ist schon mal ganz klar. Die andere Frage, die natürlich in der Auswirkung, würde ich sagen, sehr viel ernster ist, ist natürlich die Frage, ob sie als Prominente Vorteile eben genießt. Also der vielleicht, das habe ich gelesen, der Kläger hat hinterher sinngemäß gesagt, Prominenten wie Paltrow würde eher geglaubt als Normalbürgern in solchen Prozessen. Das ist natürlich jetzt schwer zu verifizieren. Ja, und er hat aber gesagt, also im Grunde würde sich eine Klage wahrscheinlich eher nicht lohnen und er hat sie ja nun auch verloren. Ja, es ist vielleicht für euch nicht einfach jetzt zu beurteilen, aber vermutet ihr das auch, dass Paltrow durch diese Präsenz, die sie mit diesem Prozess hat, dann eben auch gewisse Vorteile hat?
Ich würde sagen, also ich kann jetzt nicht beurteilen, ob sie schuldig war oder nicht. Das ist ja Sache des Gerichts. Das hat das Gericht ja auch geurteilt, dass sie unschuldig ist. Darüber kann ich jetzt nichts sagen, aber ihr großer Gewinn ist halt Berichterstattung, ne? Also das ist halt gratis PR, das sie bekommt. Und ich finde dann auch im Zuge wichtig, also in diesem Online-Store, den sie hat, die hat ja zusätzlich dazu auch eine Netflix-Serie gehabt, die hatte auch unter dem gleichen Titel wie dieser Online-Store und sie hatte auch, hat auch einen Podcast und so. Und auf diesem Podcast zum Beispiel und auch in ihrem Online-Shop sind, also sie macht sich auch irgendwie öffentlich immer, sie hat öfter schon mal so Positionen vertreten, die teilweise antiwissenschaftlich sind, die teilweise ja medizinische schwierige Ratschläge in der Covid-Zeit. Und das hat dazu, also es gibt sogar ein Buch, das heißt Is Gwyneth Paltrow Wrong About Everything? Das habe ich jetzt im Vorfeld rausgefunden zu dieser Sendung. Das ist von einem kanadischen Juristen, der halt an der Uni arbeitet über zum Schwerpunkt Gesundheit, wo eben diese ganzen Mythen debunked werden, die unter anderem bei ihr vorkommen. Deswegen, ich glaube, man muss die mit Vorsicht genießen.
Kleiner Fun Fact, vor nicht allzu langer Zeit hat der Staat Kalifornien gegen diesen Online-Shop geklagt, weil Gwyneth Paltrow ein Quartz Vaginal Egg verkauft
Jade
hat.
Jade Egg oder so heißt
Jade
es.
Jade Egg oder so.
Was ist das?
Das ist so ein, ich würde ihn als Stein bezeichnen, den man vaginal einführen kann und die... Das Werbeversprechen war, dann ist man geheilt und hat besseren Sex und Fertilität und so weiter und so fort. Und da hat sie Unrecht bekommen, weil das alles unwissenschaftlich einfach war. Und dann kann man aber auch sehen, dass man die Person oder die Unternehmerin Paltrow eigentlich sehr kritisch auch betrachten muss. Und zu deiner Frage, ob sie jetzt bevorzugt worden ist, also es gibt wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass zum Beispiel PolizistInnen, Polizisten vor Gericht angehört werden und denen wird eher geglaubt. Und bei Prominenten ist es, glaube ich, auch eher die Tendenz, dass, wenn ich mir zum Beispiel die Performance von Gwyneth Paltrow angucke, wie sie ganz seriös dann die Brille abnimmt und zusammenfaltet und dann die Geschworenen anguckt und so weiter und so fort, dass es schon auch in dem US-System mit einer Jury zum Beispiel dann einen Unterschied macht, ob jetzt so ein älterer Herr sich da hinsetzt und dann seine Sicht der Dinge.
Also was das tatsächlich stützt, ist, dass sie ja von einer, die sie befragt hat im Prozess, ja so mehr oder weniger suffisant bescheinigt bekommt, dass sie ja auf der Skipiste vermutlich am besten ausgesehen hat von allen.
We're wearing goggles, a helmet.
Yes.
Okay, kind of look like everybody else on the slope.
That's always my intention.
Okay. Probably had a better ski outfit, though, I bet.
I still have the same one.
Also da krausen mir so ein bisschen die Fingernägel, wenn es klingt so wie ja, zuvorkommendes Verhalten gegenüber der Angeklagten. Mhm. Ja, gut, ich würde sagen, eine Sache hat mich noch sehr interessiert, weil im Vorgespräch, Karen Miesenberger, hast du gesagt, dass sie für dich für sowas wie eine weiße Unschuld steht. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, wie du das meinst.
Ja, ich finde auch, also das, ich glaube, dieser O-Ton gerade eben kam tatsächlich nicht von ihrer Verteidigung, sondern von der Gegenseite, die Verteidigung, wenn ich mich richtig erinnere. Die hat nämlich auch so ein bisschen damit kokettiert. Das ist ja auch diese Art der Inszenierung, wie halt, wie Mohammed vorhin gesagt, das zu einem Kammerspiel wird, vor der Kamera. Aber für mich, also ich bin wirklich ein riesengroßer Fan von Gwyneth Paltrow. Nicht, weil ich ein Fan von ihr bin, sondern ich finde an ihrer Persona, die sie sich geschaffen hat mit diesem Imperium, sie war ja mal Schauspielerin, das macht sie aber überhaupt nicht mehr mittlerweile. Sie ist dafür auch nicht mehr bekannt sozusagen. Da lassen sich halt ganz, ganz viele Sachen ablesen. Also beispielsweise vor einer Woche hat sie gerade erst einen Shitstorm bekommen dafür, dass sie in einem TikTok oder in einem Podcast gesagt hat, dass sie Intermediate Fasting, also nicht so, also quasi Intervallfasten macht und dann halt erst mittags so Brühe trinkt. Und das wurde dann wiederum kritisiert für halt, dass das ein gestörtes Essverhalten propagiert und so weiter und so fort. Ich habe aber das Gefühl, so die, she gets away with a lot. Also sie propagiert sehr problematische Sachen. Sie ist eine sehr prominente Unternehmerin, wird aber, ich glaube, und da spielt halt, glaube ich, Weiß seine große Rolle und auch so Weiß und Blond sein speziell. Dass sie halt immer so als, ja, ich bin so die Unschuldige, so wahrgenommen wird mit ihren langen Haaren. Also die Art und Weise, wie sie sich jetzt vor Gericht inszeniert hat, das ist ja auch kein Zufall, dass sie so aussieht. Und es ist auch kein Zufall, dass diese Kleidungsstücke jetzt viral gehen und dass alle Welt darüber spricht. Also ich glaube, da profitiert sie auch ganz stark von diesem, ja, von einem Bild, was viele Menschen haben und nicht, natürlich nicht alle von weißer vermeintlicher Unschuld.
Lassen wir jetzt mal so stehen. Der Prozess gegen Gwyneth Paltrow, wie er ja medial auch aufgenommen wird, was man vielleicht daraus lernen kann. Karen Miesenberger und Moam Jahid. Gleich reden wir über AI-Fotos und Videos im Netz und wie der Papst dadurch unverhofft zu einem extrem stylischen Auftritt gekommen ist. Da tanzt der Papst im Kettenhemd. Das war mal so ein Spruch in den 80er Jahren. Bei den Bildern aus dem Vatikan, die diese Woche durchs Netz gingen, wäre es eher Papst in Balenciaga-Daunenjacke und hippen Sneakers. Es sind natürlich gefälschte Fotos. Es wurde auch gleich erkannt. Nur wer flüchtig in den sozialen Medien unterwegs ist und ja kein geschultes Auge hat, der dachte sich vielleicht, ach, guck mal an, der Papst geht auch mit der Zeit. Meine Gäste im Studio sind weiterhin Karen Miesenberger und Mohammed Amjahid. Hallo.
Hi.
Wie ging es euch denn mit diesen Papstbildern?
Ich habe es gesehen, ich fand es einfach richtig lustig im allerersten Augenblick, weil so meine Sehgewohnheit auf Social Media, ich folge vielen Fashion-Accounts und es war halt gerade kurz vorher die Pariser Fashion Week. Ich habe diese ganzen Street-Style-Bilder gesehen in meinem Feed und dann auf einmal tauchte halt der Papst auf in dieser heftigen Daunenjacke, der einfach mit so einem Kaffee in der Hand, der so aussieht, als ob der jetzt gerade von der einen Modenschau zur anderen
also
fährt.
Also gut sieht's ja aus, ne?
Kann man es sah nicht einfach, ich musste richtig darüber lachen. Ich fand es einfach nur richtig witzig. Ich habe aber auch sofort vermutet, dass das jetzt nicht echt sein kann.
Mhm. Mo, wie ging es dir?
Ich habe es gesehen in meinem Twitter-Feed mit weniger Mode-Content und fand irgendwie das schon irgendwie lustig. Und dann hatte ich aber dieses Gefühl, lieber nicht teilen. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich habe dann nochmal drauf geguckt, habe gedacht, die Proportionen stimmen nicht. Irgendwie habe ich weiter gescrollt. Kurze Zeit später wieder auf dem Feed, überall. Ich finde es, by the way, gerade krass, dass es angefangen hat zu regnen, wo wir jetzt über den Papst sprechen. Er hört uns zu.
Er weint.
Aber es ist, ich fand es interessant bei mir, dass ich dann nicht auf Retweet gegangen bin. Mhm. Irgendwie war dieses Gefühl da, lieber nicht.
Ja, und ich meine, ihr seid absolut mediengeschulte Leute. Also es ist nicht auszuschließen, dass viele, viele Leute das für bare Münze genommen haben, oder?
Ja, ich glaube, bei mir kommt halt auch noch so ein bisschen das Ding dazu, dass ich mich viel mit Memes beschäftige und ja auch so Meme-Workshops und sowas gebe. Und ich finde halt Memes als Kunstform total interessant. Und ich habe mich dann halt gefragt, weil die Person, die das erstellt hat, das ist ja ein 31, ich habe den Namen, er hat nur seinen Vornamen gegeben, aber der wollte anonym bleiben. Mhm. Das ist ein 31-jähriger Bauarbeiter aus Chicago, der war halt irgendwie auf Pilzen, original, und hat dann halt so gedacht, ja, wäre voll die geile Idee, jetzt den Papst in so einer Daunenjacke zu sehen. Und dann hat er das in diese KI eingegeben und dann kam dieses Foto dabei raus. Und dann war ich als ich das dann rausgefunden habe, war ich so, ja, das hat ja auch einen künstlerischen Wert. Also jetzt nicht diese Maschine, die das entwickelt hat, sondern seine Idee. Das ist ja erstmal eine super lustige Idee. Und das ist ja auch etwas, was es schon länger gibt. Also es gibt so eine Person, die hat auf Instagram auch mal so Schuhe gemacht, so Buffalinos gemacht, so Buffalos mit Ballerinas zusammengemischt und daraus halt ein Bild gemacht. Also mit Photoshop kann man sowas ja zum Beispiel auch machen.
Aber es ist halt aufwendiger, ne?
Es ist aufwendiger und man erkennt es auch oft leichter, je nachdem, wie gut das halt gemacht ist. Und mit Personen ist es schon schwieriger oft. Ja.
Also Stichwort KI, das sollten wir nochmal kurz erwähnen für alle, die diesen Begriff noch nicht so geläufig sind, aber klar, künstliche Intelligenz oder auch AI, also Artificial Intelligence, nur wenn diese Begriffe jetzt, du hast eben KI gesagt, also man kann es eben auf Englisch oder auf Deutsch ausdrücken, aber das nur einmal klargestellt, auch diese Fotos wurden eben mit einer KI oder KI oder AI oder AI
wir wissen, was
hergestellt,
ist.
Genau.
Und ein Computer.
Ja, wie übrigens zuletzt eine ganze Menge Bilder, ein bekanntes anderes Bild war diese angebliche Festnahme von Donald Trump. Auch da der KI-Bildgenerator Midjourney am Werke. Da gab es übrigens auch eine kostenfreie Testversion, die weltweit offenbar viel genutzt wurde. Die ist jetzt eingestellt worden, ist heute irgendwie durchgesickert wegen Missbrauch und angeblich zu vielen Wegwerfkonten, also zu viele Leute, die das einfach nur so genutzt haben offenbar. Das war ja eigentlich vorhersehbar. Oder nehmt ihr dieser Softwarefirma ab, dass man da überrascht war vom Missbrauch und das deswegen jetzt zurückzieht?
Also ich glaube schon, dass das Risiko von Anfang an ganz klar war, dass Leute entweder auf Shrooms irgendwie lustige Sachen machen oder versuchen, das politisch zu instrumentalisieren. Gleich kommt ein, sehr, wie ich finde, sehr gefährliches Beispiel dazu. Ich habe aber, nachdem das die ganze Zeit in meinem Feed aufgetaucht ist, das Papstfoto, mal drauf geklickt und geschaut, von welchen Usern das viral ging. Dann, die haben das dann aufgenommen und dann haben die das weitergegeben auf verschiedenen Plattformen und war dann total perplex so ein bisschen, da zu lesen, dass sehr, sehr viele Menschen geschrieben haben, mir ist es absolut egal, ob das echt ist oder nicht. Das interessiert mich gar nicht.
Hauptsache witzig.
Hauptsache witzig. Und das ist, glaube ich, nochmal der nächste Schritt in so einer postfaktischen Umgang mit Daten und mit Social Media und mit Kommunikation und Netzwerken. Und dass Menschen auch böse Intentionen dabei haben können, wenn sie die KI benutzen, hat neulich ein lokaler Verband oder eine lokale Gruppe von der AfD bewiesen, die von einer AI-generierten Maschine ein Bild erstellen ließen von, wie sie sich böse MigrantInnen, geflüchtete Menschen vorstellen. Das ist auch ganz interessant, deren Imagination davon zu sehen. Und die haben das dann für politische Zwecke ausgenutzt, wie schreiende Männer quasi Deutschland angreifen, das Armland geht unter. Und ganz viele Menschen, ich habe da auch nochmal geguckt, haben das gesehen und geglaubt. Obwohl, wenn man wirklich drauf guckt, dann sieht man, die hatten nicht die Bezahlfunktion, glaube ich, an, als sie dieses Foto generiert haben. Und das ist ein gutes Beispiel. Und da gibt es aus den USA, aus anderen europäischen Ländern, gute Beispiele, dass das wirklich auch missbraucht werden kann.
Die haben ja zum Beispiel auch, also Midjourney, ich finde dieses Beispiel total krass, was du gerade genannt hast. Und Midjourney hat ja zum Beispiel auch als Policy, dass du der chinesische Präsident zum Beispiel kann halt nicht dort eingespeist werden als Bild. Sozusagen.
Mit der Begründung, dass man in China keine Satire machen darf, ne? Oder?
Nee, ich glaube, die Begründung war halt, dass im übertragenen Sinne, dass Satire halt leichter, wenn man das mit einem, USA-China schwierige Beziehung, sieht man ja auch gerade an dieser TikTok-Debatte, dass das halt leichter eskalieren kann, dass das leichter für wirklich große diplomatische Folgen sorgen kann. Ich habe mich gefragt jetzt bei dieser Sache, ob es zum Beispiel eine Lösung wäre, zu sagen, ja, die müssen halt, die müssen halt stark reglementiert werden, so, ne? Also genauso wie halt zum Beispiel andere, also Social Media Plattformen politisch reglementiert werden müssen und nach demokratischen Standards Fakten zum Beispiel verbreiten, also alles, was keine Fakten sind, keine Wahrheiten sind, halt sofort gelöscht gehört, müsste ja eigentlich auch das passieren bei so KI-Bildgeschichten. Ich frage mich halt nur, in welcher Form dann halt, weil der Papst ist jetzt, okay, diese Person, das war jetzt, also das war verhältnismäßig harmlos, das Beispiel, das, was du gerade genannt hast, Mohammed, das war ja richtig, das ist richtig übel und sowas ist richtig krass, wenn das passiert. Und das kann ja richtig desaströse und hat auch schon richtig desaströse Folgen, weil Leute glauben das ja bis heute, während wir hier sprechen. Ich frage mich halt, wie stark die reguliert werden müssen, also die müssen reguliert werden, aber gleichzeitig finde ich auch, der Fun muss ja auch irgendwie gegeben sein. Also irgendwie finde ich, muss da noch so eine künstlerische Komponente drin sein.
Das ist immer dieses Ding mit diesen Netzphänomenen. Ne? Also ich finde, also man will ja auch nicht sich die Freiheiten irgendwie nehmen lassen und jetzt irgendwie ständig reglementiert werden. Und wenn man nun mal Fun an verfremdeten, verfälschten Bildern hat, dann finde ich, muss man den auch haben dürfen. Die Frage ist natürlich, ob wir uns jetzt immer mehr ja in diese von Mo eben erwähnte Next Level bewegen, ja, also wo alles nur noch Fake sein kann, ob man es andererseits enttarnen und entlarven kann. Ich meine, es gibt ja eine richtige, so einen Wettlauf der Technologien. Also seht ihr euch künftig am Rechner oder am Handy immer erstmal einen Fake-Detect-Programm über jedes Bild laufen lassen?
Naja, achso, bitte.
Nein, bitte.
Also wenn ich mit Bildern arbeite im journalistischen Kontext, dann kommen die ja eh aus Agenturen erstmal. Oder da gucke ich auch nicht selber darüber, bevor ich dann was darüber davon publiziere, da gucken dann mehrere Leute drüber.
Naja, aber manchmal auch nicht. Also da passieren ja manchmal krasse Fehler, ne? Auch. Also das.
Ja, schon, aber ich glaube, quasi gute Redaktionen können das, gehört eigentlich zum journalistischen Handwerk auf jeden Fall dazu.
Sollte,
das zu dingsen, aber in meinem Herz schlagen halt in meiner Brust schlagen zwei Herzen, nämlich auch das für Meme-Kultur sozusagen, und dafür ist natürlich KI eine Goldgrube, deswegen, ich bin wirklich zwiegespalten.
Ich muss ja, wenn ich als Reporter unterwegs bin, investigativ oder so, manchmal Selfies machen für die Dokumentation, dass ich da war, dass ich mit der Person gesprochen habe. Was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Dass plötzlich das auch einfach so generiert werden kann. Also ist es dann auch wieder eine legitime Dokumentation oder muss ich das anders nachweisen, dass ich diese Recherche gemacht habe?
Oder dass man dein Foto dann nimmt und verfälscht?
Und so. Mhm. Und die andere Spielwiese ist ja Deepfake, wo die noch regierende Bürgermeisterin hier in Berlin ja von einem Fake Vitali Klitschko, Bürgermeister von hier Video angerufen worden ist. Nee, angerufen glaube ich.
Telefonisch.
So, und da finde ich, finde auch Fun muss sein, auf jeden Fall, sonst ist das Leben nicht lebenswert. Aber wir müssen, glaube ich, auch schon wirklich einmal als Gesellschaft, nicht nur die Technikleute da im Silicon Valley, sondern als Gesellschaft einmal darüber nachdenken, wie das anders geregelt werden kann, damit es nicht missbraucht wird. Es gibt gerade einen Brief, einen Aufruf von mehreren reichen, einflussreichen Menschen, unter anderem auch der andere rechte Kauz, Elon Musk, die haben gesagt, dass wir 6 Monate das jetzt pausieren müssen mit der künstlichen Intelligenz.
Moratorium.
Mit der Entwicklung.
Da sind auch einige Leute von Google und anderen großen Tech-Unternehmen dabei. Und ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, ob auf die 6 Monate kommt das jetzt nicht an, ob das reicht oder nicht. Es braucht aber auf jeden Fall diese Debatte.
Das ist auf jeden Fall sicher. Fake-Fotos und Videos werden immer häufiger zu sehen sein. Das ist auch eine journalistische Herausforderung, diese zu enttarnen, beziehungsweise den Mediennutzern eben klar zu machen, was sie glauben können und was nicht. Meine Gäste am Casual Friday hier im Kompressor waren Karin Miesenberger und Mohammed Amjahid. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da wart und bedanke mich herzlich für diese klugen Gesprächsbeiträge.
Danke für die Einladung.
Danke.
Merci.